Welche Handlungsmöglichkeiten haben Betriebsräte, wenn sich die ökologischen oder technischen Rahmenbedingungen grundlegend wandeln? Oder, um konkret am Puls unserer heutigen Gesprächspartner zu sein, wenn Einwegverpackungen aus Kunststoff die Zukunftsfähigkeit eines Standortes gefährden? Oder die Einführung von künstlicher Intelligenz die Frage aufwirft, wie deren Einsatz arbeitnehmerorientiert und nachhaltig erfolgen kann? Und damit sind wir schon voll in den Themen unserer heutigen Folge von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Mein Name ist Christoph Herrmann. Wir stellen derzeit die Nominierten für den Deutschen Betriebsrätepreis 2024 in einer kleinen Reihe vor. Und meine Kollegin Eva-Maria Stoppkotte, ihres Zeichens verantwortliche Redakteurin der Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb, hat dazu heute wieder Vertreterinnen aus zwei Gremien zu Gast. Die Ausgangslage vor Ort war grundverschieden, doch mindestens eine Sache verbindet diese engagierten Betriebsrätinnen und Betriebsräte ganz offensichtlich. Sie wollen die individuellen Herausforderungen durch die Transformation aktiv mitgestalten und dabei vor der Welle schwimmen. Damit genug der Vorreden, wir springen direkt in die erste Gesprächsrunde. Ich wünsche euch eine interessante Hörzeit.
Nachhaltige Lösungen für Lebensmittelverpackungen sind praktizierter Umweltschutz. Ich spreche heute mit dem Betriebsratsvorsitzenden von Huhtamäki Food Service, Dieter Mainzer, und Evelyn Schirokich, Betriebsratsmitglied, darüber, wie es dem Betriebsrat zusammen mit der IGBCE gelungen ist, den Produktionsstandort transformationsfest zu machen. Hallo Evelyn, hallo Dieter, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Dieter, ich steig gleich mal ein. Ihr stellt Einwegverpackungen aus Kunststoff her. Nun ist Kunststoff umwelttechnisch nicht mehr so gerne gesehen. In welcher Ausgangssituation habt ihr euch mit eurer Produktionsstätte befunden?
Ja, unsere Ausgangslage war eben, dass wir dieses einzige Standort Einweggeschirr aus Kunststoff hatten und das drohte wegzubrechen. Und eine Alternative war im Moment für unseren Standort nicht in Sicht.
Es ist leider so, dass vom Markt viel Druck kommt, von den Kunden und auch von der Konkurrenz. Und um da stetig am Ball zu bleiben, gibt es da leider keine andere Wahl, als sich noch eine Alternative umzuschauen, da die Kunden leider auch keinen Kunststoff mehr haben wollen und die Gesetzeslage eben auch nicht so einfach ist und es wirklich jedes Jahr ein neues Gesetz gibt, was den Verbrauch von Plastik reduziert oder komplett einschränkt.
Mhm. Evelyn und Dieter, was war denn eure Idee dazu? Also ihr habt jetzt gesagt, Plastik geht gar nicht mehr, ne? Oder geht nur noch in begrenztem Maße, kriegen wir nicht mehr an den Kunden. Was war eure Idee, um das zu verändern, Dieter?
Unsere Idee war immer schon, und unsere Argumentation, ein zweites Standbein am Standort zu etablieren mit papierbasierten Produkten. Aber das sind üblicherweise im Konzern Becher aus Kartonpapier. Und dafür gibt es schon viele Standorte. Und es macht keinen Sinn, sagte der Konzern, dieses Know-how nochmal neu in Alf aufzubauen.
Der Arbeitgeber hatte, das höre ich jetzt daraus, hatte also andere Pläne. Und wie sahen die aus? Was wollte er mit Alf machen, mit dem Standort Alf?
Ja, es gab viele Befürchtungen. Es gab keine konkreten Äußerungen, wie man mit dem Standort umgehen könnte. Es ist ein altgedienter Standort mit vielen langjährigen Mitarbeitern. Also eine Schließung wäre dann eben auch teuer gewesen. Aber das stand im Raum. Also wir mussten befürchten, dass wenn wir keine neuen Produkte kriegen, keine neuen Technologien, dass dann der Standort geschlossen wird.
Und ich habe es jetzt auch noch mal aus eurer Projekteinreichung gelesen. Das wäre auch ein Problem für Alf gewesen, weil Alf ist eher so ein Touristikort, ne? Da kommen Menschen hin, um sich zu erholen und hat nicht so viel Produktion.
Genau, also der Standort liegt in der Moselregion, die stark durch Landwirtschaft und Touristik geprägt ist. Und die industrielle Infrastruktur ist hier sehr dünn gesät. Daher sind diese Arbeitsplätze, wie wir sie haben bei uns im Werk, tarifgebunden, hochtechnisch und anspruchsvoll, sehr rar gesät. Alternativen findet man dann nur weit weg, wenn man pendelt.
Und da muss man, wie bekannt ist, sehr weit fahren dann auch, ne? Hast genau. du ja eben angesprochen. Mhm. Wie konntet ihr denn letztendlich den Arbeitgeber davon überzeugen, in diese neue Idee, die ihr hattet, und in euren Standort zu investieren?
Ja, wir hatten tatsächlich den Glücksfall, dass es neue Technologien zur Herstellung von Verpackungen aus Papierfasern gibt und dass der Konzern auch da einsteigen wollte. Und es ist tatsächlich auch im Konzern entwickelt worden. Das war eine Innovation mit Zukunftschancen. Da gab's da war der Wettbewerber noch nicht so weit und da gab es auch keine anderen Standorte im Konzern. Und wir haben einfach damit argumentiert, dass wir in Deutschland auch gute Infrastruktur haben, mit sei es bei Energie oder Wasser, mit der wir glänzen konnten und die auch tatsächlich international auch noch überzeugen kann. Dann stetige Werbung im Europäischen Betriebsrat, bei Gesprächen mit Segmentleitern auf globaler Ebene, dass wir gute und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen haben, die Innovationen anstoßen und vorantreiben können. Das hatten wir auch in der Vergangenheit schon in der Kunststofftechnologie bewiesen. Und unsere lokalen Manager, die haben sich auch sehr reingekniet und immer wieder kommuniziert und mit guten Ergebnissen auch beweisen können, dass Alf der richtige Standort für eine neue Technologie ist. Wir haben also gemerkt, gutes Netzwerken ist wichtig und da haben wir uns auch einiges als Betriebsrat in der Zeit und auch im Vorfeld erarbeitet.
Mhm. Was habt ihr erreicht am Ende?
Ja,
Evelyn.
Was haben wir erreicht? Ja, wir haben vor allem erreicht, dass alle unsere Kollegen weiterhin hier am Standort arbeiten können mit all ihren Rechten und Pflichten aus bestehenden Arbeitsverträgen und dass sie unter der Sicherheit vor allem des Tarifvertrages der IGB-10E weiterarbeiten können. Und natürlich auch, dass wir weiterhin hier einen starken Betriebsrat haben, der unsere Kollegen betreuen kann. Ja, und dass sie auch das Vertrauen in unser Gremium haben. Wir haben uns auch dazu entschlossen, das Ganze gemeinsam mit der IGB-10E anzugehen und das Ganze in einem firmenbezogenen Verbandstarif zu regeln. Und da eben wurde auch formuliert, dass weiterhin die Zugeständnisse von Öffnungsklauseln im Chemietarifvertrag mitgeregelt sind. Und hier wurde dann auch eben ein Investitionsplan festgeschrieben, der bis 2025 umgesetzt wird.
Mhm. Wo seid ihr jetzt noch dran?
Ja, jetzt ist die Herausforderung oder die Herausforderung war überhaupt schon gewesen, die Kolleginnen und Kollegen davon zu überzeugen, aus dem Kunststoffbereich in diese neue Technologie zu wechseln. Mhm. Denn das war eine Pionierarbeit. Keiner von uns kannte die Technologie. Keiner wusste, woran er ist, wenn er in der neuen Abteilung ist, wie die Arbeit aussieht. Und da haben wir eben in dem Tarifvertrag oder in diesen Regelungen, die wir ausgehandelt haben, die dann zum Tarifvertrag wurden, auch sichergestellt, dass die Leute ein Rückkehrrecht haben, dass ihnen kein Entgelt verloren geht. Wo wir immer noch dran sind, das ist die Qualifizierung umzusetzen, zu perfektionieren, zu systematisieren. Das ist ein dickes Brett, das wir tagtäglich bohren müssen. Auch die Struktur nachher eben in den neuen Abteilungen, die Funktionsbeschreibung, die wir haben, die Überleitung in einen Tarif, dass man sagt, wie die einzelnen Positionen, die einzelnen Funktionen eingruppiert sind, das ist im Moment der größte Batzen, der zu diskutieren gilt. Denn da hat natürlich der Arbeitgeber auch andere Vorstellungen, wie wir als Betriebsrat und auch wie die Kolleginnen und Kollegen, die wissen, wie komplex die neue Arbeit ist und wie anspruchsvoll Das ist alles hochtechnisiert, vollautomatisiert und man arbeitet da viel mit Steuerungen, Computern, mit Robotern, die man beaufsichtigen muss und mit komplexen Anlagen, die 40, 50 Meter lang sind und in jedem Bereich andere Technologien, andere Funktionen haben. Und da haben wir natürlich viele Diskussionspunkte mit dem Arbeitgeber, wie dies einzugruppieren ist. Mhm. Ein dicker Punkt wird auch noch sein, diesen 24-7-Betrieb mit Wochenendarbeit, mit Tag- und Nachtschicht in ein vernünftiges Schichtsystem zu führen. Wir sehen eine Chance darin, dass wir bereits jetzt schon daran verhandeln, wie dieser firmengebundene Verbandstarifvertrag in Zukunft aussehen soll, nach 2025, denn er soll fortgeführt werden. Mhm. Ein Punkt kann da durchaus sein, dass wir da auch Schichtsysteme etablieren und auch die Systematik, wie dieses Schichtsystem auch monetär gestaltet werden kann. Also wie die Arbeitszeiten und wie die Entgelte dann entsprechend aussehen. Denn unsere normale 37,5-Stunden-Woche gibt wenig her, um ein humanes Fünf-Schicht-System zum Beispiel darzustellen oder auch ein Vier-Schicht-System. Dann müssen wir über Arbeitszeiten und Entgelte reden, wie wir die gestalten können.
Also habt ihr da noch ein dickes Brett auch zu bohren, höre ich ja. daraus. Mhm. Aber ihr habt ja jetzt erstmal so ein Zwischenziel erreicht. Ne? Ihr habt erstmal eine Investitionssicherung am Standort, habt ihr fest, die habt ihr verplant. Mhm. Ja. Wenn es jetzt andere Betriebsräte gibt, die tatsächlich auch nochmal ein ähnliches Problem haben oder in einer vergleichbaren Situation sich befinden, welche drei Empfehlungen könntet ihr den Betriebsräten aussprechen? Mhm.
Ja, zum einen Netzwerken im Konzern und das lokale Management unterstützen, den Standort positiv zeigen zu können. Dann eine motivierte Belegschaft mit Know-how, die man als Standortvorteil darstellen kann. Und beharrlich bleiben, stark auftreten, einfach auch mal dem Arbeitgeber Paroli bieten, wenn er mit verqueren Gedanken kommt, und innovative Vorschläge und Forderungen wagen.
Gut, das Wagen habe ich jetzt noch mal mitgenommen. Ganz, ganz herzlichen Dank an Evelyn und an Dieter für eure Einblicke.
Bitteschön. Danke auch.
Danke auch.
Als Betriebsrat beharrlich sein und Forderungen stellen, so brachte es Dieter Mainzer von Huttamaki Food Service Germany gerade auf den Punkt. Wie selbstbewusst der Betriebsrat des Provinzialkonzerns Leitplanken bei der Einführung von künstlicher Intelligenz gesetzt hat, das hört ihr jetzt im zweiten Teil des heutigen Podcasts und damit Ring frei.
Raus aus dem Staunen, rein ins Gestalten. Das war die Intention des Konzernbetriebsrats der Provinzial, als er dem Management vorschlug, gemeinsam mit dem Management Regelungen für die Nutzung von künstlicher Intelligenz im Konzern zu schaffen. Was dabei herausgekommen ist, zeigen mir heute Anke Paletta. Sie ist Konzernbetriebsratsvorsitzende des Provinzialkonzerns und Betriebsratsvorsitzende des Gemeinschaftsbetriebs in Düsseldorf. Und Kerstin David, sie ist stellvertretende KBR-Vorsitzende und Betriebsratsvorsitzende des Gemeinschaftsbetriebsrats in Kiel. Hallo, ich grüße euch.
Hallo Eva, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Hallihallo liebe Eva und guten Morgen in die Runde.
Ich steig gleich mal ein, Anke und Kerstin. Was war denn die Ausgangslage für euer Projekt? In welchem Umfang kamen bereits KI-Anwendungen, also künstliche Intelligenz-Anwendungen zum Einsatz?
Weißt du, Eva, abzuwarten, bis der Arbeitgeber uns was Neues auf den Tisch legt und dann erst zu überlegen, wie wir damit umgehen, das ist nicht so unser Ding. Wir sind immer gerne vor der Welle, so wie wir immer sagen, wir gehen die Dinge so an, dass wir uns damit beschäftigen, welche Trends morgen unsere Arbeitsbedingungen prägen könnten und dafür vorausschauende Konzepte zu entwickeln. Wir haben auch bei KI antizipiert, was da wahrscheinlich auf uns zukommt. So genau wissen wir es ja irgendwie alle nicht, bevor der Arbeitgeber mit heiklen KI-Anwendungen um die Ecke gekommen ist. Die Ausgangslage ist doch, die Finanzbranche arbeitet heute schon mit immateriellen Produkten. Sie muss riesige Datenmengen bearbeiten, hat ein stark regelbasiertes Geschäftsmodell. Standardisierte Prozesse und Regulierung gehören eben zum Alltag, auch wenn uns das nie so richtig gefällt und so nah ist, aber so ist es nun. Die Finanz- und die Versicherungsbranche waren Vorreiter in der Digitalisierung. Es gehört nicht viel Fantasie dazu, um zu vermuten, dass sich KI auf dieser Basis stark verbreiten wird. Das braucht Antworten von Seiten der Betriebsräte.
Der KI-Gesetzesentwurf der Europäischen Kommission hat daneben schon früh auf die Risiken von KI aufmerksam gemacht. Die BaFin hatte ebenfalls 2021 schon Prinzipien für den Einsatz von Algorithmen in Entscheidungsprozessen vorgegeben. Risiken in der Kundenbeziehung zu managen, aber als Arbeitgeber in der Arbeit, in der Beziehung zu den eigenen Beschäftigten unbeantwortet zu lassen, wie Risiken bewältigt werden, das geht so nicht. Das haben wir schnell gemerkt. Außerdem hat KI auch Chancen, die man erschließen und nicht ignorieren sollte. Das war uns wichtig. Wir haben dann letztes Jahr für ein Robotiksystem eine erste Regelung getroffen. Der Name klang nach KI. Dann mussten wir aber feststellen, dass da keine künstliche Intelligenz drin ist. Das hat uns aber geholfen, die Frage zu beantworten, wo eigentlich IT aufhört und wo KI anfängt. Wir haben dann mit einem Provinzial-GPT-Chat-Modelltest gestartet. Dafür haben wir ein erstes vorläufiges Regulativ geschaffen, um Praxiserfahrung zu sammeln. Das hat uns Anhaltspunkte dafür geliefert, auf was wir bei KI achten sollten. Schnell ist die Überzeugung gewachsen, wir brauchen eine übergreifende Regulierung, die uns erleichtert, zu einzelnen Anwendungen unsere Mitbestimmung wahrzunehmen. Und das war das Thema raus aus dem Staunen und rein ins Gestalten, mit dem wir dann gestartet sind.
Das hört sich ja nach wirklich einer richtig komplexen Materie an. Wie seid ihr denn vorgegangen, um euch bei diesem Thema gut aufzustellen?
Eva, da hast du recht. Das klang nicht nur so, sondern das war am Anfang wirklich irgendwie der Wald vor lauter Bäumen, den man nicht sieht. Und wir haben aber schnell gesagt, wir wollen sowas haben wie Leitplanken für die künftige Einführung von KI-Systemen, um uns auch vorausschauend sozusagen auf die Umsetzung der europäischen KI-Verordnung vorzubereiten. Die Werte in unserem Konzern waren für uns dabei handlungsleitend. Wir hatten im Rahmen einer Fusion, die noch gar nicht so lange her ist, wir haben nämlich diesen Konzern erst in Corona-Zeiten geschaffen, einen neuen einen Kulturprozess gestartet mit den Kolleginnen und Kollegen, die waren daran beteiligt. Also die Kultur in diesem Konzern ist auch und trägt die Handschrift der Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben gesagt, diese Werte, die wir dort geschaffen haben, die müssen wir auch übersetzen in KI. Das heißt, Offenheit, Mut und Schutz spielen für unsere Kolleginnen und Kollegen eine große Rolle, genauso wie Sicherheit und Verlässlichkeit. Und diesen Wertekompass, den wollten wir unbedingt sozusagen in unsere Regelung mit einbringen, um für den Konzern festzulegen, was gute künstliche Intelligenz im Provinzialkonzern ist. Und um das hinzukriegen, haben wir uns frühzeitig sachkundig gemacht. Wir haben uns einen Sachverständigen an Bord geholt und haben mit dem die Fragen erörtert, was sind die besonderen Merkmale von künstlicher Intelligenz, auf welche Rechtsvorgaben können wir uns stützen und welche Rechtsregulierungsoptionen haben wir. So, solchen Fragen sind wir nachgegangen und haben dann für uns sozusagen erste Schritte entwickelt und ein besseres Verständnis entwickelt.
Und daraus haben wir eben schnell erkannt, dass die Verhinderung maschineller Leistungsverhaltenskontrolle eben nicht ausreicht, weil das ganze Wirkungsspektrum von KI-Anwendungen wirklich seriös zu regulieren, braucht es mehr. Wir wollen und müssen Vertrauen bilden und dafür muss man sich allen Persönlichkeitsrechten annehmen, die im Betrieb von KI-Anwendungen berührt werden können. Es geht unter anderem um Arbeitssteuerung, Datenschutz, um Diskriminierungsfreiheit, auch um die Autonomie der Beschäftigten. Wir haben auch schnell begriffen, dass wir nicht nur einen Verhandlungsauftrag haben, sondern auch einen Kommunikationsjob. KI ist alles andere als selbsterklärend. Damit wir die Betroffenen zu Beteiligten machen, müssen wir sie auf unserem Weg mitnehmen. Deswegen haben wir schon frühzeitig in einer großen Betriebsrätekonferenz dieses Thema erläutert und diskutiert. Und auch in Betriebsversammlungen sind wir mit dem Thema gegangen, um eben Vertrauen bei den Beschäftigten in die Anwendung derartiger Techniken auch irgendwie zu gestalten. Ist es noch nicht zu 100% gelungen, aber wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg. Das geht eben nur über Transparenz und Dialog und über Kommunikation, über Ansprache und über Beispiele, dass die Menschen KI auch greifbar machen können. Und daran haben wir alle gemeinsam gearbeitet und das haben wir auch oft zusammen mit dem Arbeitgeber getan.
Ihr habt ja da ein spezielles Gestaltungsmodell auch für KI aufgegriffen. Das heißt KI Logum. Was verbirgt sich denn dahinter? Was können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer darunter vorstellen?
Das ist up to you, das ist dein Thema.
Ja, das würde ich gerne machen. Also erstmal heißt es Lagom, liebe Eva, und das ist ein schwedisches Wort und beschreibt eigentlich eine Kultur, die bei unseren skandinavischen Nachbarn verbreitet ist. Neben Hücke eben auch Lagom, und Lagom steht für die Suche nach Balance im Leben. Nicht zu viel, nicht zu wenig, genau richtig und ausgeglichen mit etwas umgehen, gesetzestreu zu sein und sich selbst dabei nicht zu überfordern, das ist der Kulturanspruch, der sich mit dem Wort verbindet.
Das Gestaltungsmodell KI Lagom sucht nach Balance zwischen Mensch und Technik. Also eigentlich genauso, wie man sich es wünscht. Zwischen Chancen und Risiken, auch zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerpositionen. Es unterstützt die Suche nach einem Ausgleich zwischen Effizienz und den Persönlichkeitsrechten. KI Lagom bietet ein Qualitätsmodell an und hilft damit Betriebsräten, die eigenen Ziele der Einflussnahme zu priorisieren. Wo stecken wir uns mehr rein und wo vielleicht auch weniger? Es ist ein Ordnungsmodell, das Vertrauen und Qualitätsfaktoren benennt. Auf der Basis haben wir unsere eigenen Prioritäten gesetzt. Bei euch im Verlag gibt es übrigens ein gutes Buch, das dieses Gestaltungsmodell beschreibt. Es ist das Praxishandbuch Künstliche Intelligenz. Da drin gibt es auch jede Menge Checklisten, die uns sehr dabei geholfen haben, in unserem Gestaltungsprozess die richtigen Fragen zu stellen.
Danke dir dafür.
Vielen Dank dafür.
Sehr gerne, sehr gerne. Gib ich weiter. Welche Vorteile bietet denn jetzt dieser Ansatz, den ihr da gewählt habt?
Das will ich dir gerne sagen, liebe Eva. KI Lagom leitet Qualitätsansprüche aus existierenden gesetzlichen Vorgaben, Industrienormen und Auflagen der Aufsichtsbehörden ab. Das hat uns argumentativ enorm geholfen. Unser Arbeitgeber konnte nicht sagen, da habt ihr ja irgendwie viel auf die Forderungsliste geschrieben, sondern das ist einfach schon vorgegeben. Da steht alles bereits in Normen und Gesetzen und den Anforderungen der Aufsichtsbehörden. Das konnten wir schnell auch unserem Arbeitgeber vermitteln. Das hat uns Zeit gespart und Missverständnisse vermieden. Wir konnten schrittweise vorgehen und unsere Einflussnahme wurde erleichtert.
KI Lagom, jetzt habe ich das Wort eher andauernd, ist eine gewaltige Strukturierungshilfe bei der Vielfalt der Aspekte, mit denen wir es zu tun haben. Es ist eine Suchhilfe. Es beschreibt keine allgemeingültigen Wahrheiten, sondern hilft dabei, den richtigen Weg zu finden. Es hat uns nicht die Eigenständigkeit bei der Zielfindung genommen, sondern wir konnten selber überlegen, was ist uns wichtig? Was wollen wir eigentlich? Es hat uns geholfen, die wichtigen Fragen zu beantworten. Was haben wir schon akzeptabel im Betrieb geregelt? Was ist für uns eine vertrauenswürdige KI? KI Lagom ist übrigens auch ein gutes Erklärmodell für die Kommunikation mit Experten und den Beschäftigten. Es hilft, besser vermitteln zu können, was wir da gerade tun. Apropos Verständlichkeit, wir haben am Ende Charts gebastelt, auf denen stand, wir bauen an einer Straßenverkehrsordnung für KI. Der Vergleich ist gut angekommen und hilft dabei, das komplexe Themen verständlich zu machen, beziehungsweise wir hoffen, dass er gut ankommt. Wir glauben, dass es eben einfach hilft.
Was regelt denn, du hast jetzt von der Verkehrsordnung gesprochen, was regelt denn diese KI-Verkehrsordnung und was bedeutet diese auch für die einzelnen Mitarbeitenden?
Unsere KI-Verkehrsordnung, liebe Eva, setzt Stoppschilder, so wie wir das eben in der Straßenverkehrsordnung auch kennen. Bei uns werden beispielsweise keine besonders sensiblen Daten der KI zugänglich gemacht. KI darf keine Charaktereigenschaften zuschreiben. Schon bevor die Europäische Kommission Vorgaben gemacht hatte, haben wir festgelegt, dass Emotionserkennung bei unseren Beschäftigten nicht läuft. Da waren wir uns mit dem Arbeitgeber einig. Wir können KI schließlich nicht beliebig laufen lassen. Künstliche Intelligenz braucht rote Linien und menschliche Aufsicht. Beschäftigte brauchen Interventionsmöglichkeiten in maschinelle Entscheidungen und ihre Perspektiven müssen erhalten bleiben. Verlässliche Regeln fordern sie von unserer Firma, von ihrem Arbeitgeber ein. Die haben wir jetzt. Maschinelle Schlussfolgerungen müssen für die Beschäftigten transparent und nachvollziehbar sein und werden. Die Technik muss liefern, dass der Mensch bestellt. Die Firma mit ihren Führungskräften bleibt in der Verantwortung. Die Verpflichtung, alle Persönlichkeitsrechte der Europäischen Grundrechtscharta zu schützen, hat die Provinzial mit unserer Verkehrsordnung als Praxisvorgabe angenommen. Darauf wird in Zukunft in unserer internen Qualifizierung orientiert, so wie man auch zur Vorbereitung einer Führerscheinprüfung Verkehrsregeln lernen muss. Uns geht es dabei auch um gesunde, würdige und sichere Arbeitsbedingungen, nicht nur um Datenschutz. Es geht um Arbeitsbedingungen und Arbeitsplätze, genauso wie um unsere Umwelt.
Ja, und Partizipation und Mitmachen ist für uns ein Mittel, das uns hilft, unsere Vereinbarung umzusetzen. für die Einflussnahme der Kolleginnen und Kollegen und auch uns, wir sind ja auch Beschäftigte im Konzern, wir sind ja auch nur Betriebsräte in Anführungszeichen, haben wir wirksame Interventionsrechte präzisiert und auch festgelegt, dass Betriebsräte außerplanmäßiges KI-Monitoring verlangen können, wenn die KI nicht das liefert, was sie soll. Beschäftigte können sie ohne arbeitsrechtliche Folgen auf nicht regelrechten Einsatz von KI aufmerksam machen. Wichtig für uns ist, selbst wenn Beschäftigte nur mittelbar von maschineller Schlussfolgerung mit personenbezogenen Wirkung betroffen sind, können von den Verantwortlichen eine Überprüfung der Systementscheidung verlangen. Solche Fälle können etwa bei der Arbeitssteuerung auftreten. Generative KI läuft bei uns in einem geschützten Bereich und die Prompts Beschäftigten sind nur für sie zugänglich und nur zeitbefristet gespeichert. Daten fließen nicht aus der Provinz heraus und jeder Nutzer haben Prüfpflichten, personenbezogene Daten der Beschäftigten einzugeben, ist bis auf weiteres Tabu.
Bei einer Verkehrsordnung gibt es ja auch einen Bußgeldkatalog. Gibt es einen solchen? Denn auch wenn hier gegen diese KI-Verkehrsordnung verstoßen wird, habt ihr da so Linien reingezogen?
Na, das wäre ganz schön lustig, Eva, wenn wir Betriebsräte Bußgelder über Arbeitgeber verhängen könnten. Das würde mir ganz gut gefallen, ehrlicherweise, aber machen wir nicht. Auch unsere Regelungsabregel lässt das natürlich nicht zu. Vielleicht brauchen wir es aber auch nicht. In der neuen europäischen KI-Verordnung gibt es schon sehr hilfreiche Sanktionsklauseln. Wenn ein Arbeitgeber zum Beispiel die Arbeitnehmervertreter und die betroffene Beschäftigten nicht darüber informiert, dass sie mit einem Hochrisikosystem zu tun haben, läuft der Gefahr, bis zu 15 Millionen Euro Verwaltungsstrafen zu riskieren. Das macht Manager vorsichtig. Diese Festlegung der europäischen KI-Verordnung ist rechtskräftig und deutlicher als das, was wir aus der Betriebsverfassung kennen. Ein Bußgeldkatalog existiert also. Nicht zu unserer, aber es gibt ihn. Wir können zwar keine eigenen Sanktionsauflagen machen, verabredet haben wir aber, dass der Betriebsrat ein außerplanmäßiges Monitoring von KI-Systemen verlangen kann. Dies ist wichtig, falls sich derartige Systeme im laufenden Betrieb in die falsche Richtung entwickeln oder Ergebnisse liefern, die so nicht verabredet sind. Und wie schon gesagt, die Beschäftigten, also wir alle, haben sehr weitreichende Interventionsrechte, die wir operationalisiert haben. Schwieriges Wort.
Wie sind denn die bisherigen, ihr habt jetzt ganz viel dazu erzählt, wie sind denn jetzt die bisherigen Erfahrungen mit eurer Regelung? Kommt gut an?
Ja, ich glaube, das ist zweigeteilt, liebe Eva. Wir haben zum einen den Provinzial-GPT-Chat, da haben wir ja die Kolleginnen und Kollegen an dem Modelltest beteiligt. Die wurden systematisch nach ihrer Meinung gefragt und unsere Vorgehen kamen dabei wirklich gut an. Die Beschäftigten, die mit den zwischenzeitlich freigegebenen Anwendungen arbeiten, sprechen von Arbeitserleichterung und nicht so sehr von Sorge, dass der Einsatz von GPT-Chat ihre Arbeit vernichtet. Das ist das eine. Das zweite ist aber das Regulativ in Gänze. Das haben die Kolleginnen und Kollegen noch nicht gesehen. Das heißt, wir sind hier alle zusammen in einer frühen Stunde. Und das ist genau der Punkt, dass wir das systematisch einführen wollen, damit die Kolleginnen und Kollegen sich mit dem Thema befassen. Also uns ist das eben wichtig, hier das nicht einfach wie irgendeine Betriebsvereinbarung in das Regal zu stellen und die Leute können da mal reingucken, sondern es ist ein großes Thema der Transformation. Und von daher nehmen wir uns sehr viel Zeit, machen uns das nicht so leicht, dieses Thema entsprechend einzuführen. Aber alle, die es zumindest von extern gesehen haben und in Teilen eben auch im Konzern, also angefangen vom Vorstand, aber auch ein Teil von Führungskräften, die finden das alle richtig super, was wir da jetzt entsprechend entwickelt haben. Und im KBR müssen wir jetzt vermuten, dass da sozusagen im Kontext zu KI einfach noch viel, viel mehr auf uns zukommen wird. Und dafür haben wir jetzt, und das fühlt sich für uns gut an, eine gesicherte Basis, auf der wir aufbauen können. Wir haben Mitbestimmungspfade verabredet, die verhindern, dass wir uns in der Vielfalt der damit verbundenen Themen nicht verlaufen und durch die Vielzahl der erwarteten Anforderungen auch nicht überfordert werden. Das hilft euch bei der Arbeit im Gremium. Wir haben eine Standardisierungsgruppe eingerichtet, gemeinsam mit dem Arbeitgeber, die Prinzipien jetzt in betriebliche Standards übersetzt. Und das entlastet uns, obwohl es noch so viele Fragen gibt, die nicht geklärt sind und erarbeitet werden müssen. Zum Beispiel, wie macht man überhaupt eine Grundrechtsfolgenabschätzung? Wie schützen wir praktisch vor diskriminierenden Softwareentscheidungen? Welche Einflussnahme brauchen wir für das Training oder den Test der Systeme? Wie dokumentieren wir KI-Systeme, damit die Kolleginnen und Kollegen verstehen, welche unterschiedlichen Vorgaben für verschiedene Systeme gelten? Also wir sind auch am Anfang und müssen, haben noch viel Arbeit vor uns, aber wir fühlen uns einfach mit dem, was wir da haben, heute wirklich gut gewappnet. Und wir glauben, unser Regulativ ist schon jetzt ein gutes Referenzbeispiel über die Provinziale hinaus. Da stellen wir einfach fest, weil es unfassbar viele Anfragen aus Unternehmen, anderen Konzernen, anderen Betriebsräten gibt, die alle darum bitten, dass wir unser Regulativ mal vorstellen. Mhm.
Jetzt ganz zum Schluss nochmal, Anke und Kerstin, worauf sollten denn Gremien unbedingt achten, wenn sie sich mit dem Thema KI im Betrieb beschäftigen? Ihr habt jetzt ja schon mal die Handreichung gegeben, die können sich bei euch auch Rat und Tat holen. Aber was wären so drei Tipps, die ihr mitgeben wollen würdet?
Ja, das machen wir gerne. Ich glaube, unsere Tipps wären, auf jeden Fall schrittweise vorzugehen. Macht nichts Endgültiges, weil die, was euch irgendwie die Mitbestimmungsrechte nimmt oder einschränkt. Vereinbart einen Rahmen, der immer erlaubt, ein bisschen weiter nach rechts zu gehen, ein bisschen weiter links zu gehen, nach oben, nach unten, der, wo man immer ein bisschen zur Seite gehen kann. Holt euch Experten mit an Bord und strukturiert anhand eines Ordnungsmodells. Sonst geht er in der Vielfalt der Aspekte unter, die sich mit dem Thema verbinden lassen. Wartet nicht, bis der Betriebsrat, also ihr, mit einzelnen Anwendungen konfrontiert wird und der Arbeitgeber Zeitdruck zum Durchsetzungsinstrument macht. Lasst euch nicht das zum Handeln zwingen, sondern denkt voraus, was euch auf euch zukommen könnte. Antizipiert und formuliert für euch stimmige Ziele, eure Einflussnahme. Informiert euch darüber, was das Besondere an KI ist und wie andere regulieren. Argumentiert schon mit existierenden Vorgaben, entwickelt eure eigenen Prioritäten. Und am Ende haben wir noch eine große Bitte, Kerstin und ich, tauscht euch mit uns über eure Verhandlungsergebnisse aus. Wenn wir dazulernen wollen, müssen wir gute und schlechte Erfahrungen austauschen. Man braucht sie als Betriebsrat nicht die Finger zu verbrennen, wenn andere diese bittere Erfahrung schon gemacht haben. Von daher lasst uns da gemeinsam stehen.
Super, ganz, ganz herzlichen Dank für die tollen Tipps und natürlich auch für die tolle Beschreibung eures Projekts. Dankeschön.
Ja. Wir danken. Vielen Dank.
Wer jetzt noch nicht raus aus dem Staunen ist, dem können wir den Kontakt zu Anke Paletta und Kerstin David vom Provinzialbetriebsrat vermitteln. Schreibt uns gerne an redaktion@aib-web.de. Lohnenswert ist auch ein Blick in die heutigen Shownotes. Dort findet ihr einen Link zum kostenfreien Test unserer Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb, sozusagen der Mutter dieses Podcasts. In der Zeitschrift berichten wir jeden Monat darüber, was für Betriebsräte wichtig ist, welche rechtlichen Grundlagen zu beachten sind und wie ihr mit konkreten Problemstellungen im Gremium umgehen könnt. In Kürze haben wir weitere Gesprächspartner aus dem Kreis der Nominierten für den Deutschen Betriebsrätepreis 2024 bei AIB Audio im Angebot. Hört also unbedingt wieder rein, denn es sind noch spannende Projekte zu entdecken. Und damit wieder einmal vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns jederzeit weiter und schickt uns Kritik und Themenwünsche an podcast@bund-verlag.de. Bis bald zur nächsten Ausgabe von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit.